Herzlich willkommen zum Business Podcast für Personal Training. Hier bist du genau richtig, wenn du nachhaltig erfolgreich sein willst. Ich arbeite seit über 25 Jahren erfolgreich als Personal Trainer und Business Coach. Ich nehme dich in meinem Podcast mit auf die Reise zu deinem Erfolgskonzept Personal Training. Los geht's! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business Podcasts für Personal Training. Und vielleicht hörst du's, ich sitze an der frischen Luft, aber nicht nur ich sitze an der frischen Luft, sondern wir sitzen heute bei fantastischem Sonnenschein in Refrath im Garten. Im Hintergrund zwitschern die Vögel oder irgendein Auto oder Motorrad fährt vorbei oder irgendein Kind lacht im Nachbarsgarten. Ich hoffe, du siehst es mir uns nach. Ich habe nämlich heute einen ganz, ganz spannenden Interviewpartner bei mir. Herr Faulk, herzlichen Dank für Ihre Zeit und herzlich willkommen in meinem Podcast. Es ist mir eine Ehre, dass ich Sie hier interviewen darf.
Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben.
Herr Faulk, uns begleitet sicherlich schon eine lange Zeit unseres Lebens. Und ohne, dass ich da in jedes Detail jetzt drauf eingehen möchte. Und meine Zuhörer kennen das auch in meinem Podcast. Meine Interviewpartner bekommen keine Fragen vorgegeben, auf die sie sich gegebenenfalls vorbereiten können. Wir haben jetzt gerade schön bei einem leckeren Rhabarberkuchen zusammengesessen und haben uns ein bisschen ausgetauscht über unsere aktuelle Lebenssituation. Und das war schon mal sehr spannend. Und da ging mir die eine oder andere Aussage von Ihnen natürlich durch den Kopf, die mit meinem eigentlichen Thema zu meiner heutigen Podcast-Folge, über die ich mit Ihnen reden möchte, noch gar nicht so viel zu tun hat. Ich möchte aber trotzdem darauf eingehen, weil Sie für mich ja jemand sind, der nicht nur ein sehr feiner Mensch ist, vom moralischen Anspruch her, Sie nicht nur ein Mensch sind, dem ich viel zu verdanken habe, da kommen wir gleich zu dem Thema des eigentlichen Podcasts heute, sondern auch ein Mensch sind, der einen ganz wunderbaren Blick aufs Leben und auf die Gesellschaft hat. Und Sie haben gerade gesagt, und ich hoffe, ich habe das noch so halbwegs richtig im Kopf, die Zeit der persönlichen Überzeugung ist vorbei, sagten Sie. Und die persönliche Überzeugung ist natürlich etwas, was ich als Personal Trainer, wenn ich mich mit einem potenziellen Klienten treffe, ja unbedingt erreichen muss. Ja, ich muss ja dem gegenüber sitzen, wenn der sagt, ich interessiere mich für Personal Training, dann muss ich ihn ja überzeugen, dass ich der beste Personal Trainer der Welt für ihn bin. Herr Faulk, das ist ja eine sehr kritische Aussage von Ihnen gerade gewesen, in dem Kontext, in dem wir miteinander gesprochen haben. Können Sie meinen Zuhörern da vielleicht noch ein, zwei Gedanken mitgeben? Wie meinen Sie, dass die Zeit oder Ihre Sicht, dass die persönliche Überzeugung heute wirklich eine große Herausforderung ist?
Die Zeit ist heute so, dass wir uns nicht mehr auf das Gegenüber konzentrieren. Das heißt, ich wirklich mit meiner Empathie auf den anderen zukomme. Sondern wir werden in Anführungsstrichen zugemüllt mit permanent Aussagen von dem, was der von mir will. Also wenn Sie zum Beispiel im Internet etwas suchen nach Sportschuhen, dann kriegen Sie eben jeden Tag und jedes Mal, wenn Sie auf irgendetwas klicken, einen Hinweis, hier sind auch Schuhe, hier sind auch irgendetwas. Und das nervt Sie irgendwann, dass Sie sagen, okay, jetzt klicke ich da mal drauf. Und das wollen Sie eigentlich gar nicht. Das heißt, Sie wollen ja gar nicht überzeugt werden von dem Schuh. Das war nur meine Idee, dass ich einen Schuh haben möchte. Und vielleicht hat derjenige, der Personal Training bei Ihnen in Anspruch nehmen möchte, eine Idee gehabt. Und diese Idee zu finden, ist das Entscheidende. Das heißt, was hat ihn angetriggert, mit Ihnen Kontakt aufzunehmen? Was war das, ist das Entscheidende. Also das Erfüllen seiner ursprünglichen eigenen Idee. Die muss zu ihrer werden. Dann haben wir wieder eine vernünftige Miteinander und eine vernünftige Zeit.
Dann sind wir wieder auf Augenhöhe, lese ich auch so raus.
Ja.
Und das wirkliche Hinhören, was mein Gegenüber will.
Genau. Ja. Also es gibt ja diese, es gibt so einen Spruch von mir, der heißt immer, hinhören ist besser als zuhören.
Absolut.
Und vordenken ist besser als nachdenken. Und da beginnt es schon. ich komme durch die permanente Beeinflussung durch Medien und durch alle möglichen anderen Dinge nicht mehr dazu, vorzudenken. Mhm. Und zum Nachdenken komme ich aber auch nicht, weil ich permanent in dem Druck gehalten werde. Und ich glaube, wir Menschen müssen uns mehr Ruhe füreinander geben. Das heißt nicht langweilig, sondern das heißt hochinteressante, spannende Gespräche. Aber mal erfahren, was denkt der andere über das, was ich ihm aus meiner Gefühlswelt mitteile.
Ja, schön. Ich glaube, da können wir uns als Personal Trainer alle nochmal zurücklehnen, nachdenken, uns überdenken und unser Auftreten auch reflektieren. Dankeschön für den kleinen, ungeplanten Einstieg. Herr Faulk, mit Sicherheit wird Sie nicht jeder kennen. Ich möchte deswegen so ein kleines Intro geben zu Ihrer Person. Der Herr Faulk hat früher in dem großen Konzern E.ON das komplette Facility Management geleitet. Und Sie berichtigen mich bitte, wenn ich irgendwas untergrabe oder falsch wiedergebe. Den Herrn Faulk und mich, uns verbindet auch eine lange Zusammenarbeit im Bereich Personal Training, die sehr, sehr geprägt war von einer unglaublich vertrauensvollen, engen Zusammenarbeit. Dafür bin ich Ihnen bis heute sehr, sehr dankbar für das Vertrauen, was Sie mir da geschenkt haben und immer noch schenken. Und es gibt so ein, zwei Episoden, an die ich immer denken muss, wenn wir uns begegnen oder wenn sie in meinem Kopf sind. Ich erinnere mich, wie Sie mir mal sagten, in Vorbereitung einer E.ON-Hauptversammlung, die damals ja tatsächlich noch stattgefunden hat, dass sich Menschen getroffen haben, Herr Kies, das Wichtigste bei einer Hauptversammlung ist, dass das Essen stimmt. Die Leute kommen hierher, um sich die Taschen voll zu machen. Und ich habe sie angeguckt, weiß noch, und ich habe mir überlegt, was meint er denn damit? Und als sie mir dann erklärten, dass tatsächlich die Aktionäre nicht etwa kommen, weil sie vielleicht einem Dr. Bernodat oder einem Herrn Dr. Theisen, die damaligen Vorstandsvorsitzenden, zuhören wollen, oder Herr Hartmann, was da tatsächlich Tolles sich bei E.ON entwickelt hat. Nee, nee, die wollen die Brötchen mitnehmen. Und dafür waren sie verantwortlich, dass es nicht nur eine gute Hauptversammlung wird, sondern dass auch die Brötchen stimmen. Und Sie in dem Großkonzern E.ON wirklich eine sehr, sehr verantwortungsvolle und tragende Rolle hatten. Facility Management kann vielleicht jetzt auch nicht jeder sich was drunter vorstellen. Also den, ich sag mal in meinen Worten so, die ganze Konzernstruktur zu leiten. Ob das der Einlass war unten mit Drehkreuzen, ob das wahrscheinlich die Ausstattung der Räumlichkeiten war, bis wohin das alles ging.
Also es gehörte, ganz einfach gesagt, Sicherheit dazu, es gehörten die Fahrer dazu, es gehörte Essen und Trinken dazu, es gehörte Geselligkeit dazu, dafür zu sorgen, dass Menschen zueinander gefunden haben und zueinander fanden. Es gehörte dazu, dass das Haus, in dem die Mitarbeiter arbeiteten, jetzt komme ich auf meinen Ursprung zurück, sich fühlten wie in einem Hotel. Mhm. Sie waren die permanenten Gäste für mich. Mhm. Und dementsprechend hat sich auch mein Verhalten und das Verhalten der Mitarbeiter in ihrer Einstellung darauf fokussiert. Mhm.
Und Sie waren ja ein hervorragender Gastgeber, also das Unternehmen E.ON, immer wenn ich dort war und im Unternehmen sein durfte, über 13 Jahre lang, alleine schon das Essen in der Kantine war ja ein Traum. Da habe ich immer zu den Mitarbeitern gesagt, ich kenne kein Unternehmen, wo es so cooles, gesundes Essen gibt. Also es war wirklich fantastisch. Und wir liefen uns über den Weg, weil ich über meinen lieben Freund Edgar Itt einen Anruf bekam, mit dem Sie damals in Kontakt waren, der einen Vortrag, glaube ich, in der auf Vorstandsebene hatte und es die Idee entstand, Mensch, wir haben hier unten einen Zigarrenraum in unserer E.ON-Zentrale, können wir da nicht einen Fitnessraum draus machen? Und das ist auch das Thema meiner heutigen Podcast-Folge im Schwerpunkt. Ich würde gerne mit Ihnen darüber sprechen, weil das immer wieder auch für viele Trainer interessant ist. BGM, BGF, ich will jetzt unbedingt mal ein Unternehmen betreuen. Aus welcher Sicht heraus eben eine Führungskraft, ein Verantwortlicher auf die Idee kommt und sich sagt, ich möchte gerne was für unsere Mitarbeiter, für unsere Führungskräfte anbieten. Herr V., können Sie uns als Zuhörer da ein Stück weg mit auf die Reise nehmen? Wie kommen solche Gedanken zustande? Was gab es damals für einen Antrieb, für einen Trigger?
damals war für uns schon klar, das Kapital, das wir besitzen, sind unsere Mitarbeiter. Für mich, meine Kollegen. Ich hatte das Glück, irgendwann Sprecher der Leitenden zu werden und habe dann mit dem Personalchef darüber gesprochen, können wir nicht etwas für die Gesundheit tun? Also wir machten schon Untersuchungen, dass man also so einen Ganzkörpercheck machte und sowas in der Form. Aber ich wollte etwas Permanentes machen. Und damit stießen wir offene Ohren auf. Und dann fanden wir Edgar Itt. Und der kam dann zu uns in die Ehe und hielt einen Vortrag vor dem Vorstand. Und dann hielt er noch einen Vortrag vor den leitenden Angestellten. Und dann war eigentlich die Idee schon geboren. Mhm. Weil der Grundgedanke war, wir müssen unseren Mitarbeitern was Gutes tun. Mhm. Wir waren zu der Zeit auch in Amerika und haben dort die Eon bzw. Feber listen lassen. Und dadurch waren wir Tag und Nacht beschäftigt, ein Teil unserer Mitarbeiter, weil die Kontakt halten mussten. Und dann wurden wir natürlich immer globaler mit der Eon, so dass wir wirklich dafür sorgen mussten, dass die Mitarbeiter kraftvoll und gesund waren, um im Sinne des Unternehmens ihre Entscheidungen zu treffen.
Ja. Können Sie sich noch erinnern, welche Themen für Sie damals aufgrund der Arbeitssituation bei den Mitarbeitern im Fokus standen? Also gab es da schon, ich sag mal, konkrete gesundheitliche Schwerpunkte, auf die Sie das ausrichten wollten? Oder war das erstmal so eine allgemeine Idee und wir setzen uns da mal mit jemandem zusammen, der uns wiederum Vorschläge macht, was man machen kann?
Genau so war es. Wir hatten durch Edgar Itt hatten wir die Idee. Und er sagte, ja, ihr könnt viel tun, ihr müsst euch dann mal mit einem Personal Trainer zusammensetzen und da müsst ihr mal gucken, was ihr entwickeln könnt daraus. Ich habe dann, weil ich eben auch da sehr eng zusammen war, mit dem Personalrat gesprochen, dem damaligen Herrn Hinriesen, und habe gesagt, Herr Hinriesen, sollen wir nicht etwas für die Mitarbeiter tun? Wie sieht das aus von Ihrer Seite? Würden Sie das unterstützen? Und dann ging das immer weiter in Gesprächen, sodass irgendwann, als wir den Neubau dann machten, das war ja 2000, also wir haben uns, glaube ich, 98, 99 kennengelernt, wenn mich nicht alles täuscht. Ich habe da auch noch mal drüber nachgedacht. Also es muss um den Dreh gewesen sein, bevor das neue Gebäude schon fertig und bezugsfähig war.
Nee, das neue Gebäude stand schon.
Ja?
Ja, das neue Gebäude stand, weil in dem Raum, den ich damit ausstatten durfte, da war ja anders geplant.
Genau, die Zigarrenkiste. Also wir planten zu der Zeit ein neues Verwaltungsgebäude und das hat sich natürlich wunderbar dann ergeben. Ja. Dass wir dann gesagt haben, ja, wo haben wir da noch einen Raum? Und in solch einem Riesengebäude, das man da baut, ist immer irgendein dunkler Raum vorhanden. Leider. Ja, wir haben eine riesen Kathedrale gebaut, aber einen ganz winzigen Raum, also mehr so eine Katakombe, wo wir dann unseren Personal Trainer Raum eingerichtet haben. Und da haben Sie ja dann freundlicherweise mitgewirkt. Aber jetzt war ja nicht nur das, sondern es war ja, Sie machten dann Lauftreffs und so weiter und so fort. Das heißt, Sie haben die Idee vom Edgar Itt weiter geformt und haben uns dann vorgestellt, wie kann so ein Jahresprogramm aussehen? Was könnte man noch alles machen? Und haben also eigentlich den Fächer dessen, was Personal Training kann an gesundheitlichen Dingen, das haben Sie uns erst gezeigt. Also indem man sagen kann, wir machen den Marathon mit, wir machen Rollschuhlaufen mit, wir machen Inlineskater mit und. Und unsere Mitarbeiter haben das mit hellster Freude angenommen. Sie haben aber auch ganz speziell für leitende Angestellten, die eben nur eine überwiegende sitzende Tätigkeit hatten, haben sie dann sogenannte Wochenendseminare gemacht. Ich kann mich ja noch daran erinnern, wie wir da in der Nähe von Frankfurt waren in irgendeiner Form. Und wo wir dann also mal von wirklich so körperlich, also nicht Gesundheitscheck von Blut und sonst, sondern wie sieht's mit der Wirbelsäule aus, wie sieht's mit den Knien aus, die Gelenke und so weiter und so fort. Und haben uns dann gleich gezeigt, wie man Übungen machen kann. Und dazu brauchten wir den Raum. Und den haben sie dann quasi mit uns eingerichtet oder haben uns die Vorschläge gemacht. Wir brauchen das. Zu Anfang war es schwierig, den Mitarbeitern zu sagen, der hat kein Tageslicht, der Raum.
Ich erinnere mich.
Das war unser größtes Problem. Ich kriegte keinen Raum mit Tageslicht. In dem neuen Gebäude, das jetzt übrigens in Essen steht, ist ein Raum mit Tageslicht. Also da hat man dann die Fortsetzung gemacht dessen. Und daran erkennt man auch immer wieder, es muss einer im Unternehmen diese Idee haben, das zu tun. Und dann muss der richtige Personal Trainer kommen, das erkennen und sagen, da ist einer, der hat die Idee, dem muss ich das nur noch zeigen. Ich muss ihm den Fächer aufmachen, welche Möglichkeiten bestehen. Das weiß jeder Manager auch, dass er, wenn der Fächer groß genug ist, dass man nicht alles haben kann auf einmal, sondern dass man langsam vorwärts gehen muss.
Das war ja damals auch ganz wichtig, dass wir eben Step by Step das geplant haben, und es sind ja ganz wundervolle Sachen entstanden, und ich hoffe, dass das jetzt auch für die Zuhörer deutlich geworden ist. Es gab eine Idee, die wurde von Führungsebene getragen, und dann ist es wichtig, dass wir als Experten mit, Sie haben es breiten Fächer genannt, also mit unterschiedlichen Angeboten kommen. Wenn ich mit Kollegen zusammensitze, geht es mir auch darum, den Trainern aufzuzeigen, es reicht nicht aus, wenn ich sage, ich mache jetzt meine Wirbelsäulengymnastik und verkaufe das als BGM-Konzept. Das ist es eben nicht. Ich erinnere mich noch sehr gut, dass wirklich das ein breiter Fächer war. Wir haben mit dem Betriebsarzt zusammengesessen, es gab Gesundheitstage, es gab dann die Idee von E.ON Olympics, wo wir in München waren, eine weltweite Veranstaltung von den einzelnen Standorten. Wir durften damals die Düsseldorfer Mitarbeiterschaft dorthin führen zu E.ON Olympics. Also wir waren regelmäßig in Düsseldorf beim Firmenlauf mitvertreten mit E.ON, mit der größten Firmenbeteiligung. Das sind ja ganz, ganz viele Gedanken dann entstanden, und da war ich dem Unternehmen und auch Ihnen sehr, sehr dankbar für, dass eben genau diese Offenheit bestanden hat. Können Sie dem Zuhörer...
Darf ich eins dazu noch sagen? Ja. Weil ich habe jetzt gerade so die Idee gehabt, wie ist das denn eigentlich nochmal genau passiert? Sie hatten uns diesen Fächer aufgezeichnet, und dann haben Sie erkannt, nicht ich muss E.ON etwas überstülpen, sondern ich muss für das, was die E.ON braucht, etwas finden.
Genau.
Also nicht ein Konzept aus der Retorte, sondern ein Konzept, das zu diesen Menschen, die dort arbeiten, passt. Ja. Und da war eins ganz wichtig. Sie wurden vom Vorstand angenommen, weil sie sich nicht aufgedrängelt haben, sondern weil sie ganz klar gesagt haben, ich kann das, das kann ich gut, das beweise ich Ihnen auch. Nicht nur, dass ich das sage, sondern ich tue es mit Ihnen. Machen Sie doch einfach mal eine halbe Stunde mit mir und dann gucken wir, was dabei rauskommt. Also was ich damit sagen will, nicht dieses permanente Befeuern mit, was ich kann und was da gemacht werden muss, sondern den anderen kommen lassen, den anderen das, was ich kann, als seinen Wunsch zu akzeptieren. Ja. Und das haben Sie hervorragend gemacht, denn sonst wären wir nicht so weit gekommen mit der betrieblichen Gesundheit. Mhm. Am Ende des Ganzen haben wir auch noch einen Masseur eingestellt, der dann auch noch einen Raum kriegte. Also dazu bedarf es eben 2, 3, 4, vielleicht auch 5 Menschen, die von Ihnen überzeugt waren. Mhm. Und Sie diese Überzeugung wahrgenommen haben, aber nicht jetzt mit, boah, jetzt gebe ich denen den Füllsack und dann pickt euch was raus, sondern sie haben gesagt, für die und die Situation bei Ihnen wäre das und das gut. Damit sollten wir mal anfangen. Sehr langsam. Wir sind ja eigentlich sehr langsam angefangen. Genau. Wir haben ja nicht gesagt, so jetzt machen wir hier Gesundheitsmanagement und das machen wir jetzt so richtig mit voll und rein mit allem drum und dran, sondern es ist gewachsen.
Ja.
Sie sagten, der Arzt war mit dabei. Das ist entstanden, weil wir uns mit anderen Kollegen aus anderen Bereichen getroffen haben und gesagt haben, wir machen das und das. Und dann haben die gesagt, wir haben hier einen Betriebsarzt, den müssen wir da mal mit einbinden. Ja. Und dann kam der Betriebsarzt dazu, der war von Feberöl, wenn mich nicht alles täuschte, kam der. Also das ist, wenn es richtig gut gemacht wird, ein Selbstläufer.
Ja. Es war wirklich ein tolles zahnradmäßiges Ineinandergreifen. Ich weiß, dass dann auch damals noch die E.ON Betriebskrankenkasse mit dazu kam. Und
genau.
Es war auch ein tolles Miteinander, die
genau.
Ideen, die getragen worden sind. Herr Faulk, jetzt ist ja E.ON nun nicht gerade ein kleiner mittelständischer Betrieb gewesen
ja.
mit 100 Mitarbeitern, sondern ein Großkonzern. Und in einem Großkonzern ist auch ein Betriebsrat tätig. Und Sie haben gerade zum Ausdruck gebracht, dass es wichtig war, die Führungskräfte, den Vorstand mit ins Boot zu holen. Können Sie unseren, meinen Zuhörern auch noch eine Vorstellung geben, wie in so einem Konzern diese die Strukturen ticken, welche Rolle hat ein Betriebsrat, wie kriegt man einen Betriebsrat mit ins Boot, warum ist das eine wichtige Institution?
Der Betriebsrat ist ja eigentlich in allen Entscheidungen zu befragen, die Mitarbeiter angehen. Also als wir neu bauten und die Büros neu einrichten, wurden die Mitarbeiter daran beteiligt, welche Art von Büromöbel möchten sie denn haben. Weil sonst bringt der eine einen Stuhl mit von zu Hause und der andere sitzt auf dem Ball und der andere macht dies. Und das sollte alles irgendwie homogen zueinander passen. Selbstverständlich ist es so, dass die Top-Führungskräfte, also die Vorstände, die Art und Weise, wie ich die Mitarbeiter behandle, vorlebt. Das gibt einen Rückfluss aus dem Betriebsrat. Wenn ich also zufrieden geführte Mitarbeiter habe, kriege ich auch aus dem Betriebsrat die Möglichkeit, etwas mit umzusetzen oder etwas mit zu gestalten, wo der dann die Mitarbeiter mitnimmt und sagt so, jetzt machen wir was für euch. Also komm, strengt euch jetzt auch mal ein bisschen an. Also es muss auch ein bisschen Druck da sein. Ohne Druck geht nichts. Das ist auch mal völlig klar. Aber es muss ein wohlwollender Druck sein. Nicht ein so nach dem Motto, und jetzt musst du das machen und Schluss. Und wenn du es nicht machst, dann fliegst du raus. Sondern dass man eben sagt, wir machen das für euch, weil das und das ist. Natürlich hat das Unternehmen auch davon gut. Also zurück zu dem Punkt, ein großes Unternehmen. Ein großes Unternehmen, und wir waren ja damals die Holding, in der Sie eingestiegen sind, hat viele kleine Unternehmen drumherum. Und als wir das Gesundheitsmanagement einführten bei der E.ON in der Hauptverwaltung, kamen mit einmal alle anderen sternförmige Unternehmen dazu und haben uns angerufen, so, was macht ihr? Was macht ihr da? Wir haben gehört, ihr macht damit Firmenläufe und ihr macht sportliche Geschichten und ihr habt einen Raum, wo Geräte stehen und so. Das führte sich dann im gesamten Unternehmen ein, dass jeder so einen Sportraum hatte. Und jeder hatte einen Personal Trainer, ja, von dem sie unter Umständen gar nichts wussten. Aber das hat sich so entwickelt. In einem kleinen Unternehmen, das ist natürlich jetzt für mich etwas schwierig, weil ich bin halt in so einem großen Unternehmen groß geworden. Ich habe auch in kleineren Unternehmen gearbeitet und da haben wir natürlich auch mal ein Fußballspiel gemacht mit den Mitarbeitern und den Führungskräften gegen ein anderes Unternehmen, um dort etwas zu tun. Dann haben wir einmal die Woche trainiert, damit wir jeweils ein bisschen davon hatten. Also das war ja auch schon eine Art von Gesundheitsmanagement, das da war. Es muss ja nicht gleich ein Riesenraum gestaltet werden, wo ich für 30.000 Euro Geräte reinstellen muss. Sondern ich muss erst mal reinkommen und sagen, an was habt ihr denn Spaß? Ja? Hättet ihr Spaß am Skaten? Hättet ihr Spaß am Hula-Hoop? Keine Ahnung. Damit fängt man an. Und dann bringt man Ideen weiter.
Das hat ja wirklich bei E.ON ein Themenbereich und eine Themenvielfalt entwickelt. Ich war damals sehr, sehr dankbar, dass ich den Uwe auch als Mitarbeiter hatte. Und wir haben ja wirklich Laufgruppen angeboten. Wir haben Outdoor-Trainingskonzepte gehabt, wie Sie sagten. Wir waren Inlineskaten. Wir hatten den Trainingsraum unten in der Hauptverwaltung, den wir 3 Tage die Woche begleitet haben. Gymnastikgruppen, Yogagruppen, der Masseur, der im Hause war. Und es kam irgendwann auch das Thema Personal Training für die Führungskräfte dazu, worüber ich auch sehr, sehr dankbar war, dass auch dort die Offenheit bestanden hat. Und mit Sicherheit kann ich mir vorstellen, dass vielleicht auch erstmal gedacht wird, ja Mensch, jetzt soll man den Führungskräften auch noch einen Personal Trainer zur Verfügung stellen, die kriegen doch sowieso alles schon, Entschuldigung, in den Hintern geschoben. Und da hat Eon damals, das fand ich auch sehr schön, von vornherein in den Gesprächen mir verdeutlicht, wir möchten gerne, dass die Führungskräfte was mit dazu bezahlen. Und ich fand das toll, dass dort eine gewisse finanzielle Mitverantwortung war. Können Sie uns da noch ein Stück weg in Ihren Gedanken mit auf die Reise nehmen? Warum war das wichtig für den Konzern?
Geschenke, die ich kriege, werden auf die Dauer gesehen langweilig. Mhm. Also wenn Sie jeden Tag ein Stück Schokolade kriegen, sind Sie nach 365 Tagen satt mit Schokolade. Sie brauchen es nicht mehr. Müssen Sie aber für diese Schokolade bezahlen, dann wollen Sie erstens nicht jeden Tag dafür bezahlen, sondern vielleicht nur einmal in der Woche oder einmal im Monat, wie auch immer. Und dieser Gedanke zu haben, ich mache das für mich selber. Ich mache das nicht fürs Unternehmen. Natürlich könnte man jetzt hintenrum wieder denken, natürlich habe ich das auch fürs Unternehmen gemacht. Ja, aber das Unternehmen hat gesagt, du musst einen Anteil, ich weiß gar nicht mehr, wie hoch da war, 30 Euro pro Stunde. Ja. Musst du dazu zahlen, damit auch die Termine eingehalten werden. Weil, wenn es nichts kostet, ist es auch nichts. Ne? Also das ist ja so auch so ein Spruch. Wenn ich dafür was zahle, dann bin ich auch beteiligt. Und dann kann ich auch fordern. Mhm. Und wir wollen gefordert werden. Ja. Und insofern sind dann die Kollegen auf mich zugekommen und haben dann gesagt, Mensch, wir müssen mal das machen. E.ON Olympiade, da müssen wir doch mal beigehen, da müssen wir doch mal gucken, können wir doch mal einfach zusammenholen, machen wir mal. Ja? Das sind so Dinge, wo sie einfach die Menschen brauchen und die Menschen kommen, wenn sie dafür bezahlt haben, eher dazu, als wenn sie alles umsonst kriegen. Ja. Also ich halte, jetzt mache ich mal einen ganz weiten Abstecher. Mhm. Wir sind ja hier in Köln und ich mache jetzt einen Abstecher nach Düsseldorf.
Ganz schwierig,
ja, ich weiß. Aber da ich aus Flensburg komme, ist das egal. Fortuna sagt Fortuna für alle und ist umsonst der Eintritt. Mhm. Das werden die nicht durchhalten. Das werden die deswegen nicht durchhalten, weil sie die falschen Menschen reinkriegen. Mhm. Und wenn alles umsonst ist, dann machen das nur die, die immer schon nassauer sind und nicht diejenigen, die wirklich sagen, ich brauche das. Ja. Also insofern war das eine notwendige Idee und eine notwendige Entscheidung, die Mitarbeiter daran zu beteiligen. Mhm. Und ich weiß, wir haben darüber diskutiert im Führungskräftegremium und da waren viele Führungskräfte, die sagten, nein, das ist zu viel Geld, das können wir denen nicht abnehmen. Und wir haben gesagt, wenn wir da nur 5 Euro für nehmen, das ist nichts. Natürlich muss man das immer im Verhältnis sehen zu dem Verdienst, den man hatte. Ja. Und die Mitarbeiter bei E.ON in der Holding haben schon gut verdient. Also da war keiner, der noch Wohnbeihilfe haben musste oder so etwas in der Form, sondern die haben das nicht leisten können. Und dann haben wir uns eben darauf geeinigt. Ja, es waren also einige, die gesagt haben, 50 Euro nehmen und die anderen sagten 10. Und dann haben wir uns eben auf 30 geeinigt. Und das war eine gute Entscheidung.
Ja. Ich kann das aus meiner Erfahrung heraus auch jedem Trainerkollegen sehr empfehlen, wenn es darum geht, mal ein Konzept einem Unternehmen vorzustellen, auch hier die Offenheit zu haben, das mit in die Runde reinzugeben, eine Beteiligung durch die Mitarbeiter. Ich habe es nur positiv erlebt.
Absolut. Und
ob das eben in einem Großkonzern wie bei Ihnen, bei E.ON war.
Auch Ideensammlungen. Mhm. Also auch, dass Mitarbeiter Ideen geben können, dass man sagt, man macht eine Umfrage mit einem Zettelkasten und sagt, was würdest du denn gerne an Sport machen? Was würdet ihr gerne intensiver betreiben? Oder wo würdet ihr gerne mal einen Vortrag haben zu einer Sportart, die ihr zwar gehört habt, aber noch nicht macht. Also Schnupperkurse, die sie ja dann auch angeboten haben. Das ist aber alles entstanden aus der Rückkopplung von den Mitarbeitern.
Ja. Also so eine Mitarbeiterbefragung gehört für mich auch zu einem BGM-Konzept immer dazu, weil es ist ja Quatsch, dass ich irgendetwas anbiete, was womöglich gar nicht gebraucht wird oder gewünscht wird.
Ja. Und das meine ich mit dem, was will ich?
Ja.
Was will der Kunde? Mhm. Dann kann ich nur richtig reagieren. Ansonsten habe ich da so einen Riesenberg und versuche, die Nadel im Heuhaufen zu finden.
Ja. Was will der Kunde? Da fällt mir direkt aus dem wunderbaren Buch von Paul Arden ein: gibt dem Kunden erst, was er sich wünscht und dann quasi, was er braucht. Also da geht es darum, ich komme ja mit einer Idee, ich komme mit einem Konzept, womöglich als Personal Trainer, und glaube zu wissen, was für meinen Klienten das Richtige ist. Jetzt sagt der aber, naja, sehe ich ein bisschen anders, will ich gar nicht so. Dann kann ich ja als Trainer darauf beharren, dass mein Weg der vermeintlich Richtige ist. Und Paul Arden sagt so schön, gibt dem Klienten erst, was er sich wünscht, und dann kann ich ihm noch präsentieren, was es zusätzlich gibt. Und er endet so schön in seiner Geschichte damit, der Klient könnte ja auch recht haben. Und das vergessen wir oftmals als Experten. Ja, wenn ich von meiner Idee und meinem Konzept so überzeugt bin, vergesse ich durchaus, auf die Wünsche des Kunden zu hören. Und das drücken Sie nochmal so schön
Jetzt
aus.
sage ich, jetzt sage ich etwas ganz Böses. Aber es ist notwendig, auch mal was Böses zu sagen und nicht
Ja,
nur mal
bitte darum.
der liebe Mensch zu sein. Bevor wir Sie dann über Edgar Itt bekommen haben, haben sich die verschiedensten Personal Trainer bei uns vorgestellt, als wir das neue Gebäude machten. Ja, da musst du da auch Sport machen. Mal abgesehen davon, dass die mit dem Porsche vorfahren. Das ist ja noch mal gar nicht schlecht. Das ist ja alles in Ordnung. Also der scheint gut zu sein, der verdient viel Geld, könnte man ja sagen. Aber es passierte genau das, was Sie gerade geschildert haben. Ich bin der beste Personal Trainer. Ich kann Ihnen sagen, was für Ihre Mitarbeiter gut ist. Sie werden dadurch mindestens 20% mehr Bruttosozialprodukt generieren für das Unternehmen. Und das können Sie nachweislich haben von mir. So wie ich jetzt diese Kunstpause gemacht habe, so haben wir dann auch eine lange Pause gemacht und haben uns dann verabschiedet. Das braucht man nicht. Wir wollten etwas für die Mitarbeiter tun in sportlicher Hinsicht, gesundheitlicher Hinsicht. Wir wussten nicht was. Aber wir wollten nicht jemanden haben, der uns sagt, ich kann Ihnen das berechnen, was Sie davon Gutes haben. Darum ging es überhaupt nicht.
Ja, spannend.
So,
Danke.
das war nochmal so ein böser Punkt, denn das war nicht nur einer, bei dem wir das festgestellt haben. Das waren viele, die so glaubten, ich habe doch studiert und ich muss das jetzt machen. Studier die Menschen, du hast mehr davon.
Ja, herzlichen Dank auch für diesen Einblick. Herr Faulk, im Rahmen des Personal Trainings haben wir uns ja dann eben auch noch deutlich persönlicher kennengelernt. Wenn Sie jetzt mal vielleicht an den Beginn unserer Zusammenarbeit denken, und das meine ich jetzt gar nicht unbedingt auf mich bezogen, was würden Sie einem Personal Trainer, einer Personal Trainerin mit auf den Weg geben? Worauf sollte er oder sie achten, wenn man einem potenziellen Interessenten für Personal Training gegenübertritt? Was ist Ihnen wichtig gewesen? Was wollten Sie für ein Gefühl haben, als wir uns zusammengesetzt haben, damit Sie sich für die Dienstleistung entscheiden?
Ja, also ich jetzt ganz persönlich, ist
Genau,
nicht
Sie
auf
ist
die,
rein,
nicht
nein,
auf
das
die
ist
Ihre,
rein
nicht
für
auf
Sie
die Ihre Bezug.
persönlich. Also
Ich glaube, das haben wir auch jetzt tiefenmäßig genug.
genau.
Eon haben wir da, glaube ich, gut abgehandelt.
Was
Also bei
für
mir
Sie?
ganz persönlich.
Genau.
Naja, auf der einen Seite hatte ich das große Glück, Sie nun mal in dem Umfeld, in dem ich arbeitete, kennenzulernen. Und dadurch hatte ich natürlich schon, ich wusste, wie Sie ticken. Ich wusste, wie geradlinig sind sie. Geht es da links und rechts und schummelt er sich so ein bisschen vorbei oder ist er zack auch mal geradeaus und sagt mir mal auf den Kopf, so nicht. Und das hatte ich erkannt bei Ihnen. Und dann habe ich gesagt, ich möchte was für mich tun. Ob jetzt mir Eon das zu zwei Drittel bezahlt oder nicht, ist mir völlig egal, ich möchte was für mich tun. Und ich habe auch einen inneren Schweinehund, der eben sagt so, also ins Fitnessstudio gehen und alleine da rumhampeln, nee, dann machst du was falsch, dann tut dir anschließend dies weh, dann gehst du wieder nicht hin und so weiter und so fort. Also ich hatte da all meine Erlebnisse gemacht mit Schmerzen und Nichtschmerzen und dies und jenes, wenn ich da alleine war. Und das ist mir erst später bei uns beiden klar geworden. Ich wollte auch einen Gesprächspartner. Ich wollte nicht nur jemanden haben, der mich beobachtete, wie ich die Übungen machte oder mir jedes Mal neue Übungen beibrachte. Klar, das war auch wichtig. Aber irgendwann nach einer gewissen Zeit kamen eben beim Laufen, beim Walken Gespräche, wo es auch um mich ging, also auch um meine Psyche ging, auch um meine Gedanken ging, auch um das, was mich psychisch belastete. Und da habe ich eben sie gefunden, der das aufgenommen hat und wo ich mir sicher sein konnte, das geht nicht an den Nächsten weiter. Denn letztendlich ist das ein Riesenvertrauensverhältnis, das man da aufbaut, indem man über diese persönlichen Dinge auch miteinander redet. Also das war schon, denn das waren durchaus schwierige Situationen, sowohl bei Eon als auch im persönlichen Umfeld. Und sie haben eben, ja, manchmal kann man mit Freunden nicht so darüber reden. Dann braucht man eigentlich jemanden, der Abstand zu einem hat. Ich weiß, sie haben mich mal gefragt, wir sind jetzt so lange zusammen, wieso duzen wir uns eigentlich nicht? Weil mir das zu nah gewesen wäre. Ich hätte diese Gespräche nicht mehr mit ihnen führen können. Ich hätte sie nicht mehr als die Persönlichkeit, als Personal, als für mich zuständige Gesprächspartner angesehen, sondern sie wären, das ist sehr schwer zu formulieren, sie wären eben jemand, du hör mal, Sie, Herr Kies, können wir darüber mal reden. Das sind andere Ansprachen. Mhm. Und das sind andere Gespräche, die da folgen. Du, was du da aber gerade gesagt hast, nee, das ist völliger Quatsch. Bevor ich das zu Ihnen gesagt hätte, mit Sie, Herr Kies, das ist aber völliger Quatsch, da hätte es schon ein bisschen gedauert. Dann hätte ich höchstens gesagt, Herr Kies, ich glaube, darüber müssen wir nochmal nachdenken. Also es ist eine andere Herangehensweise. Und dieser Teil des Personal Trainers war, nachdem ich ja dann auch bei der Eon ausgeschieden bin, war das, wir haben ja noch ein oder zwei Jahre danach noch miteinander gearbeitet, war das wichtig. Mhm. Und das war so eine Art des Geben und Nehmen. Es war eine Nähe und es war trotzdem eine Distanz. Wir haben uns nicht über jede Kleinigkeit ausgetauscht, aber es war einfach während des Laufens, und das ist auch etwas psychologisch betrachtet, ganz wichtig. Wenn ich nebeneinander herlaufe, brauche ich den anderen nicht anschauen. Mhm. Und wenn ich nicht in das Gesicht des anderen schaue, kann ich manches, was mich belastet, besser sagen, als wenn ich ihm gegenüber am Tisch sitze und ihm sagen muss, das oder dies oder jenes oder was auch immer ist da passiert, was vielleicht für einen selber unangenehm ist. Die Psyche des Menschen, den ich körperlich trainiere, wahrzunehmen und unter Umständen mitzutrainieren, ist für mich die höchste Form des Personal Trainings. Es gibt nichts, was darüber geht. Und ich glaube auch, Ihr Erfolg, den Sie in Ihren Unternehmungen und die Sie als Personal Trainer hatten, hat genau damit zu tun. Ich kenne ja einige Ihrer Klienten. Ich habe Sie ja getroffen, als diese Treffen stattfanden, die Sie da jährlich mal gemacht haben. Ich glaube, die haben alle genau diesen Punkt erkannt.
Ja, danke schön für Ihren persönlichen Einblick. Und wir kennen uns so gut, dass ich jetzt tatsächlich kurz intervenieren muss, weil der genaue Zuhörer meines Podcasts weiß ja, dass ich nie einem Klienten das Du anbieten würde. Deswegen muss ich das, Sie erlauben mir bitte diese
Ja, klar.
Frechheit, ein bisschen korrigieren, aber das ist auch eine schöne Geschichte, die uns so sehr verbindet, die ja genau das ausdrückt, was Sie gerade so schön sagten. Wir waren beide eingeladen bei Steve Kröger.
Richtig, richtig.
Und
Jetzt
wir
weiß ich
beide
es wieder.
durften bei Steve bei einer Veranstaltung einen Kurzvortrag halten.
Richtig.
Und ich weiß es noch wie heute, wir waren im Sie, wir fühlten uns wohl im Sie, wir kamen abends an. Der Steve nahm uns beide in den Arm und sagte, hier wird sich geduzt. Ich weiß, wie ich habe richtig Bauchschmerzen bekommen. Mir hat's das Herz zusammengeschnürt. Wie? Ich kann ja jetzt nicht Wolf Hinnerk sagen, das geht doch gar nicht. Und wir saßen dann am nächsten Tag am Frühstückstisch und ich so, kann ich mal die Butter, ich wusste gar nicht, was soll ich denn jetzt sagen? Ich war so irritiert und ich weiß noch, als die Veranstaltung vorbei war, standen wir uns gegenüber, lachten uns an, nahmen uns in den Arm und sagten, wir bleiben doch beim Sie.
Ja, genau so, Sie haben es völlig richtig. Ja. Ich hatte diese Geschichte völlig vergessen, aber das bitte meinem Alter entsprechend zu handeln. Die Gehirnwandungen sind schon so weit auseinander, dass ich das habe ich. Aber das stimmt, Sie haben völlig recht. Steve Kröger war das und am nächsten Morgen lagen wir uns in den Armen und haben gesagt, wir bleiben beim Sie.
Und das ist,
das es ist war uns beiden sehr unangenehm, dass er das gemacht hat.
Ja. Ja, und das, also ich bin dem Steve überhaupt nicht böse.
Nein, deswegen. Nein.
Aber das ist vielleicht auch nochmal wichtig für unsere Zuhörer, mit diesem Du oder Sie. Und Sie haben das so schön beschrieben. Manchmal ist eben das Sie bietet einen anderen Umgang als das Du und umgekehrt sicherlich auch. Und bei uns beiden habe ich das auch sehr deutlich empfunden und freue mich auch, dass wir bis heute auf dieser Ebene sind.
Und das zeugt auch von gegenseitigem Respekt voreinander.
Ja.
Ich glaube, es ist tatsächlich etwas dran, wenn man eben sagt, es sagt sich leider du, Punkt, als sie, Punkt. Und da ist was dran. Und das ist einfach wir fingen ja bei der E.ON irgendwann, jetzt komme ich doch nochmal zurück auf E.ON, wir fingen bei E.ON irgendwann an, da hieß es dann auch, ja, wir duzen uns doch alle, wir sagen doch alle du zueinander. Wir haben Casual Friday.
Ich weiß.
Also Begriff.
Kann ich mich erinnern.
Also da hieß es dann, wir trugen ja alle Anzüge, kein Schlips, aber Einstecktuch tragen. So war Casual Friday dann irgendwann. Und irgendwann hatten wir einen Vorstandsvorsitzenden, der sagte, ich komme in kurzen Hosen, das ist Casual Friday, das ist heiß draußen, ist mir egal. Das war mir suspekt. Das tut mir leid.
Ja. Herr Faulk, ich möchte genau diesen Ball aufgreifen und zum Schluss unseres Podcasts einen Gedanken aufnehmen. Sie haben gerade von Respekt gesprochen. Es hat auch was mit Respekt zu tun. Respekt hat etwas für mich mit Moral zu tun, mit moralischem Kompass. Und das wäre meine letzte Frage an Sie, wenn die überhaupt so zu beantworten ist. Gibt es aus Ihrer Lebenserfahrung heraus eine Empfehlung für einen moralischen Kompass, wie ich als Personal Trainer mich verhalten kann, wie ich mich überhaupt als Mensch in dieser Gesellschaft verhalten kann, aus Ihrer Sicht? Ich weiß, dass es eine rein subjektive Beurteilung ist, aber was würden Sie zu einem jungen Menschen vielleicht auch sagen, moralischer Kompass, was verstehen Sie darunter? Umgang mit Menschen als Trainer, als Personal Trainer? Haben Sie da einen Gedanken noch zum Schluss?
Das ist eine unglaublich wichtige, aber auch eine Frage, die können Sie nicht innerhalb eines Satzes beantworten. Das geht einfach nicht. Moral ist eines unserer größten Werte, die wir haben, weil wir Menschen sind. Nicht nur, weil ich jetzt eine Persönlichkeit bin, sondern weil wir einfach Menschen sind. Und in Moral selber stecken wieder so viel andere Dinge drin, wie Ehrlichkeit, wie Hoffnung, wie Liebe, wie Freude. Also die Frage nach Moral können Sie nicht mit einem Wert bezeichnen. Wissen muss man allerdings, wenn ich Moral leben will, dass ich diese Moral nach außen zeigen muss. Also das zum Beispiel hatten wir einen Wert bei der E.ON, den ich auch immer wieder in meinen unternehmerischen Beratungstätigkeiten gebracht habe. Loyalität heißt nicht übereinander reden, sondern miteinander reden. Und so kann man jedem Wert solch einen Spruch dahinter bringen oder so einen Satz dahinter bringen. Tradition ist nicht das Weitergeben der Asche, sondern das Weiterreichen des Feuers. Mhm. Tradition hat ein Feuer. Und das muss ich aber wissen. Mhm. Und dann muss ich sagen, ja, ich gebe ja die Asche weiter. Da merken Sie schon, das kann nicht funktionieren. Ja. Moral ist immer etwas, was aufbauend ist. Moral ist nie etwas, was kaputt macht, wo man sagt, oh, das ist ja schon wieder so moralisch. Nein, Moral ist die Kraft, die in uns selber drin ist. Das ist unsere Seele, diese Moral. Die können Sie auch nicht einfach beigebracht kriegen, indem ich sage, wir machen heute Moralstunde. Ja, da kann ich Ihnen den Begriff Moral erklären. Wie kommt der zustande? Woher kommt er? Wer hat den als Ersten rausgebracht? Und so weiter und so fort. Nein, Moral ist das Leben. Mhm. Ich lerne immer von anderen. Deshalb ist es wichtig, dass man Vorbilder hat. Ich lerne immer nur von anderen. Ich lerne ganz, ganz wenig aus mir selbst heraus. Ich lerne nur dann was aus mir selbst heraus, wenn ich reflektieren kann, wenn ich etwas falsch gemacht habe. Und jetzt könnte man sagen, wenn ich mich nicht moralisch verhalte, dann lerne ich Moral aus mir selbst heraus. Mhm. Aber nur, wenn ich reflektieren kann, dass ich mich nicht moralisch verhalten habe. Mhm. Und jetzt fragen Sie, was ist nicht moralisches Verhalten? Naja, alles, was irgendwie nicht uns Menschen angenehme Gefühle macht. Mhm. So umschreibe ich das mal. Ja. Da wird sicherlich jemand anders sagen, das ist ja Quatsch, was der jetzt da erzählt. Aber das ist mein Denken und genau, mein Gefühl. Ja. Also Moral ist sehr schwer zu sagen, lebe moralisch. Ich würde sagen, gehe mit offenem Herzen, mit offenen Augen, verurteile nicht Menschen, die du nicht kennst, die du nicht kennengelernt hast, und nimm das wahr, was dir geboten wird. Dir wird nur dreimal etwas im Leben geboten, wenn es eine und dieselbe Sache ist. Also es wird einem nur dreimal ein Job angeboten. Wenn man sich nicht entscheiden kann zwischen diesen drei Jobs, weil man gar nicht weiß, wie man das einzuordnen hat, dann habe ich auch sehr große Schwierigkeiten, Moral zu definieren. Denn das meiste, wo wir uns entscheiden, hat ja was mit Moral zu tun. Moral heißt ja, also jetzt sagen dann einige, ja, da ist ja Geld auch dahinter, da ist ja dann auch eine gewisse Höhe der Position dahinter. Ja, aber ich muss sie moralisch vertreten können mit meinem Leben, mit dem, was ich gelernt habe. Bin ich noch ehrlich, wenn ich da drinne stecke? Was ist es mir wert, da reinzukommen? Ich hatte ein wunderbares Erlebnis, als ich zur Ehe kam und mich vorstellte, hatte ich gerade das Buch gelesen, die Firma. Mhm. Und diese Firma hat ja damit zu tun, dass da eben auch jemand saß im Foyer in dicken Sesseln und hatte moralisch nicht einwandfrei gehandelt. Und die ganze Firma war ja nicht moralisch einwandfrei. Und ich saß in diesem tiefen Sessel bei der E.ON. Und habe gedacht, wo bist du hier gelandet? Gott, das ist ja wie diese Firma. Was machen die hier alles? Und ich habe dann gesagt, nee, komm, das eine ist das Buch und das andere ist was anderes. Und es wurde dann auch sehr, sehr schnell klar, dass meine Moral, die ich habe, also meine Ehrlichkeit, meine Offenheit, mein auf die Menschen zugehen, dass das dort gelebt wurde. Und dass ganz wenig nur Menschen da waren, die hatten eine andere moralische Vorstellung. Habe aber dann auch gesehen, dass die nicht sehr lange da waren. Auch das habe ich dort bei der E.ON erlebt, dass die dann ganz schnell geflogen sind. Aber das muss man erspüren. Und erspüren hat etwas damit zu tun, ich beobachte andere und spüre, wie wirkt das auf mich. Also nochmal die Funktion Vorbild sein.
Ja.
Und ich kann nicht nicht Vorbild sein.
Mhm.
Ähnlich wie Watzlawick gesagt hat, man kann nicht nicht kommunizieren.
Mhm.
So geht das auch mit Vorbild.
Ja.
Das geht nicht ohne. Also jetzt habe ich sehr viel darüber geredet, über Moral. Ich hoffe, es ist rübergekommen, was ich unter Moral verstehe.
Ich habe dem auch nichts mehr hinzuzufügen, Herr Falk. Es ist ein wundervolles Schlusswort für unsere heutige gemeinsame Podcast-Folge und kann mich an der Stelle nur noch mal bedanken für den sehr persönlichen und sehr umfangreichen Einblick, zum einen zum Thema BGM und zum anderen, ob Moral oder Sicht eines Menschen, der mit einem Personal Trainer zusammenarbeitet. Ich bin mir sicher, jeder kann hier ganz, ganz viel für sich mitnehmen. Herzlichen Dank für Ihre Zeit und an meine lieben Zuhörer. Freue ich mich, wenn Sie beim nächsten Mal wieder dabei sind.
Dankeschön.
Danke auch. Tschüss.
Tschüss.
Das war die aktuelle Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Schön, dass du als Personal Trainer, Coach und Unternehmer dein volles Potenzial entfalten willst. Vertraue mir und ich möchte es nicht als arrogant verstanden wissen. Es gibt viele Business Coaches für Personal Trainer. Es gibt aber keinen im deutschsprachigen Raum, der über diese umfangreiche Expertise an Berufserfahrung verfügt wie ich. Ich stehe für Erfolg im Personal Training Business. Ich stehe für eine positive Veränderung in deinem Mindset zu den Themen Selbstständigkeit, Geld verdienen, Erfolg und Unternehmertum. Ich habe in über 25 Jahren wie kaum ein anderer die Sonnen- und Schattenseiten unserer Branche kennengelernt. Mein Wissen darüber gibt dir Struktur und Stabilität für dein Erfolgskonzept Personal Training. Nutze es, aber nur dann, wenn du wirklich erfolgreich sein willst. Ich lebe meinen Traumberuf als Personal Trainer und ich wünsche mir, dass er auch zu deinem wird.